Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Unser Sachbuchmagazin heute aus dem Grillo-Theater in Essen. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Es sind aber nicht nur Sie gekommen, es sind tolle Gäste gekommen. Wir haben hier den Schriftsteller Ingo Schulze. Wir haben die Kulturwissenschaftlerin, Soziologin und Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig, Uta Bredschneider, zu Gast. Und wir haben zu Gast Jens Schöne. Er ist Historiker, Stellvertreter des Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und ich würde sagen, die drei, die sind noch einen Applaus wert. Das sind drei Gäste mit zwei Büchern. Das sind Bücher, die uns jeweils sehr nah an Menschen heranbringen, Reportagen, Gespräche, die uns helfen, Land und Menschen zu verstehen, und zwar sowohl den Osten als auch den Westen. Und beides hat manchmal ein bisschen mehr gemein, als man vielleicht vorher glauben könnte. Ingo Schulze hat geschrieben, zu Gast im Westen, Aufzeichnungen aus dem Ruhrgebiet. Und das Buch von Uta Bredschneider und Jens Schöne heißt Provinzlost. Und dann haben wir noch jemanden bei uns sitzen. Jens Dirksen, Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Herr Dirksen, Ihr Applaus. Die WAZ ist Medienpartner dieser Ausgabe der Lesart. Heute, wie gesagt, aus dem Schauspiel Essen, gemeinsam auch mit der großartigen Buchhandlung Proust. Ingo Schulze, ich will mal mit Ihnen anfangen. Zu Gast im Westen, Aufzeichnungen aus dem Ruhrgebiet. Sie waren für ein halbes Jahr Stadtschreiber in Mülheim, Metropolenschreiber Ruhr heißt das. Und da wollten Sie einen Roman schreiben. Warum haben Sie das nicht gemacht?
Das frage ich mich auch. Also ich dachte, ich komme hierher und schreibe an meinem Roman weiter. Und wenn ich dann nicht mehr kann, dann gucke ich mir das Ruhrgebiet an. Und wenn ich dann da was Schönes erlebt habe, schreibe ich vielleicht abends drüber. So habe ich mir das vorgestellt. Ich habe keine Zeile an dem Roman geschrieben, war ständig unterwegs und war auch jetzt erst im Dezember mit dem Buch fertig.
Ich zitiere mal, wenn mich jemand eingeladen hat, dann bin ich hingegangen. Das war Ihr Konzept. Kann das sein, dass Sie der planloseste Stadtschreiber aller Zeiten sind?
Das kann sein. Ich weiß nicht, wie planlos es nach mir dann weitergeht. Aber bisher hatten alle, glaube ich, bessere oder überhaupt Konzepte. Und ich hatte eigentlich gar keins und habe mich darauf verlassen, dass die Menschen hier sehr kommunikativ sind. Und ich bin ja sozusagen nicht das erste Mal hier gewesen. Durch Lesungen kannte ich das schon, aber immer eben für einen Abend, einen Morgen so. Aber und das hat aber schönerweise geklappt, dass sich die Leute gemeldet haben. Und daraus sind zum Teil sogar Freundschaften entstanden. Und das Schöne an dieser Methode, dass ich habe das erst sozusagen erst, als das Buch sich dem Ende näherte, habe ich das als Methode, glaube ich, dann erkannt, dass man sofort eine Beziehung hatte. Also wenn man eingeladen wurde, wurde gesagt, gucken Sie sich doch mal das an oder wollen wir mal zusammen zum BVB fahren oder kommen Sie doch mal nach Gelsenkirchen, da will ich Ihnen was zeigen oder gehen wir mal zu Rot-Weiß Essen mit dem Polizeipräsidenten AD. Also das waren, man hatte sofort was, sozusagen, die Leute haben sofort was zu erzählen gehabt und das war sehr angenehm. Aber daraus dann auch was zu machen und doch mit vielen Nachfragen, und ich bin Ihnen auch, sind ja einige handelnde Personen heute Abend hier schönerweise da bei der ersten Veranstaltung aus dem Buch, aber das ist insofern wirklich wie so ein Gästebuch geworden.
Also ich habe vorhin schon ein paar Gesichter gesehen, als wir uns schon begrüßt haben, bevor das hier losging. Mögen Sie mal kurz zeigen, wer ist denn da? Verraten Sie schon mal.
Ah ja, also mein Freund Michael Baumeier, der hat heute Geburtstag, seinen 62. Geburtstag.
Glückwunsch.
Es ist Henning Grotelüchen von den Wasserwerken Mülheim, ja. Und auch noch Frank Richter, Polizeipräsident AD von Essen. Der muss mal vor und das Portemonnaie hinterher tragen.
Ein paar von denen werden wir nachher in Ihren Erzählungen noch kennenlernen. Aber nicht nur Menschen, sondern eben auch Orte. Sie haben sehr viele Orte auch besucht. Also Sie waren in der Philharmonie in Essen, Sie haben eine Grundschule besucht, die waren natürlich auf Villa Hügel, haben da über das üble Erbe der Krupps nachgedacht. Was würden Sie sagen, wo sieht man denn die Essenz des Ruhrgebiets am besten, um jetzt mal so eine ganz große Frage zu stellen?
Ich habe vielleicht genau diese Frage versucht zu vermeiden. Also es gibt
deswegen ja stelle ich sie ja.
Naja, es gibt ja alle möglichen Theorien über das Ruhrgebiet und was die Essenz ist. Und dafür fühle ich mich wahrlich nicht berufen. Also deshalb heißt das ja auch zu Gast. Also ein Gast wird jetzt nicht sagen, ah, genau das ist jetzt die Essenz. Vielleicht sieht man natürlich, als wenn man jetzt dazukommt, sieht man anders und wird auch sagen, anders gesehen, als man vielleicht zu Hause gesehen wird, was in dem Falle jetzt für mich Berlin wäre. Aber ich finde schon, dass sich hier einiges zusammenballt an deutscher Geschichte. Und das ist natürlich jetzt nicht sehr originell, aber wenn man halt in der Philharmonie in einem Alfred-Krupp-Saal sitzt und das kommt einem dann überraschend, natürlich findet man auch einen Alfred-Krupp-Wissenschaftskolleg in Greifswald oder deshalb muss man nicht nach Essen kommen. Aber in Essen hat es natürlich nochmal eine besondere Bedeutung. Und dann fällt man so, also ich habe das erste Mal die Villa Hügel gesehen, wo man ja denkt, ist das jetzt eine leere Hülse oder diese Aufsichtsleute, gehen die jetzt gleich wieder zur Aktionärsversammlung. Und dann kam ich zu den Arbeitskämpfen in Rheinhausen und in 1987 und davon dann zu dem Binnenhafen und irgendwie dann ein Ruheort. Und irgendwie denkt man dann am Ende, es ist vielleicht doch ganz gut, dass das Alfred-Krupp-Saal heißt. Nicht, weil ich das so toll finde. Also die Skepsis ist eher gewachsen. Aber das ist halt unsere Vergangenheit. Wir sind die Nutznießer von tollen Erfindungen und von dem, was unsere Vorfahren an Guten gemacht haben und was sie auch am Grauenvollen gemacht haben. Und insofern ist auch unsere Identität, unser Herkommen einfach eben ein hochgebrochenes, ein hochambivalentes. Und das kann man unter anderem auch in Essen erleben.
Alfred Krupp, der aus der Kriegsverbrecherhaft vorzeitig entlassen wurde und aber dezidiert sagte, dass er eigentlich nicht wüsste, wofür er Schuld empfinden sollte. Als ich Sie vorhin gefragt habe, jetzt, was denn so die Essenz des Ruhrgebietes ist, da hat ganz am Ende dieser Reihe, die wir hier sitzen, Jens Dirksen verschmitzt geguckt und jetzt kichert er schon ein bisschen. Das war natürlich auch ein bisschen eine gemeine Frage, so nach der Essenz des Ruhrgebietes. Aber wie haben Sie das Ganze gelesen als Kulturchef?
Also ich war jedes Mal erfreut darüber, wenn Ingo Schulze genau hingeguckt hat. Und das war eben zum Beispiel im Falle von Alfred Krupp, dessen Büste und Anwesenheit in der Philharmonie wir schon gar nicht mehr bemerken. Und ich glaube, für genau solche Sachen brauchen wir Menschen, die von außen kommen und mit einem unbefangenen Blick draufgehen. Und das habe ich wirklich sehr genossen. Und ich, also auch die Szenerien, nur zum Beispiel in Ruhrort, wo es ein wunderschönes altes Hafengelände ist, was aber total ungenutzt und verrottet vor sich, also der ehemalige Eisenbahnhafen, das nochmal so auf den Punkt zu bringen, das ist wirklich wohltuend, wenn jemand von außen mit einem unverstellten Blick da reinkommt und manchmal auch Fragen stellt, auf die wir gar nicht mehr kommen.
Wir haben jetzt so ein bisschen reingeschnuppert, Herr Schulze, in Ihr Buch über den Westen, über das Ruhrgebiet. Und jetzt schnuppern wir mal ein bisschen in den Osten rüber, in das Buch von Jens Schöne und Uta Bredschneider. Auch Sie beide haben ja Menschen sehr genau kennengelernt, besser kennengelernt, helfen uns, eine Region besser zu verstehen, die ostdeutsche Provinz. Und da hat sich jetzt also Herr Schulze als Metropolenschreiber Ruhr einladen lassen. Sie, Frau Bredschneider, dagegen haben von Ihrer Arbeit als Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig Urlaub genommen, um ein Praktikum im Erotikeck Aschersleben zu machen. Warum das denn?
Genau, also wir hatten die abenteuerlichsten Urlaubsgeschichten in den letzten Jahren. Wir konnten behaupten, dass wir unsere Urlaube, Sommerurlaube in den Erotikshops der ostdeutschen Provinz verbracht haben. Und ich habe einen Teil meines Urlaubs damit verbracht, mit Moni in dem, ich glaube, 58 Quadratmeter großen Erotikeck in Aschersleben zu sein und mit ihr ganz viel Kaffee zu trinken und zu rauchen. Ich rauche eigentlich nicht.
Sehr viel fernzusehen. Nachmittags genau. liefen die Spielfilme von Arte in diesem Sexshop.
Mhm. Aber es wurde auch querbeet anderes geguckt und es war aber immer ein ständiger Begleiter. Und ja, es gab Kundschaft durchaus, auch ganz gemischt. Und wir haben uns ganz viel angeguckt. Ich habe ganz viel über die Produkte gelernt, die in einem solchen Laden nachgefragt werden. Wir haben
das
aber
klingt jetzt ein bisschen verschämt. Also Gleitcreme, Penisringe, Liebeskugeln.
Nee, Schlimmeres. Wir haben vor allem die größten Ladenhüter gesucht und das war wirklich ein großes Vergnügen, weil das war eine Federboa, die irgendwie wahrscheinlich aus der Gründungszeit des Ladens, also um 1990 stammte, und die haben wir dann mit großem Vergnügen dem immer anwesenden Hund Bijou umgelegt und danach wurde sie beerdigt.
Das wiederum klingt jetzt aber auch sehr harmlos. Sie versprachen uns Schlimmeres.
Schlimmeres. Genau, also, wenn man da in diesem Laden ist, dann sitzen da zwei lebensgroße und schwergewichtig sich anfühlende Puppen rum, die also sogenannte Real Dolls sind. Die kosten ein halbes Vermögen und es kam auch an einem Tag ein Mann, der wollte genau wissen, was sie so kosten und wo sie her sind und so weiter, und er prüfte sie also mit Kennerblick und meinte dann, er hätte schon einige zu Hause.
Und ein kleines Vermögen, ich glaube 1,3, wenn ich mich
mindestens, genau, ja.
Die eine aber ein bisschen günstiger, die hatte einen Transportschaden am Fuß.
Die, ne? Haben aber genau gelesen. Ja, und tatsächlich für mich die spannendste Erkenntnis, es gibt also gerade, wenn man die Gerätschaften für Herren anguckt, Masturbatoren, dann gibt es so die Makita-Abteilung, also das, was quasi sehr technisch aussieht und sehr...
Mehr nach
neutral,
Baumarkt?
Genau, Baumarkt. Und es gibt aber auch die, die irgendwas simulieren, was man eigentlich nicht will, hoffe ich, also was irgendwie schrecklich aussieht, immer. Und es waren also ganz breite Spektren, aber sie wollten das Fiese hören. Am fiesesten finde ich nach wie vor DVD-Cover. Und in den ländlichen Erotik-Shops gibt es in Menge noch DVDs. Also das, was die städtischen Shops schon eigentlich gar nicht mehr anbieten oder wo man der Meinung ist, dass diesen Markt gibt es nicht mehr, das findet man da zuhauf, und das war ganz interessant.
Das war jetzt vielleicht ein bisschen verzerrter Blick auf Ihr Buch. Ich wollte natürlich gleich mal das Spannende hören, was wir alle hören wollen, aber eigentlich ist es dann ja doch, es ist ein soziologisches Buch, ein kulturwissenschaftliches Buch, und es erzählt unglaublich viel über... Ja, die Nachwendejahre, glaube ich. Oder Herr Schöne, was war denn so auch als Historiker Ihr Interesse, sich die Sommerurlaube in Erotikshops um die Nase zu schlagen?
Naja, es war irgendwie in gewisser Weise das Gesamtprojekt. Wir sind ja da mehr reingestolpert, als dass wir das jetzt von Anfang an geplant hätten. Vielleicht sage ich gleich mal dazu was, weil da ist Frau Brettschneider wieder schuld dran sozusagen. Also wir lernten uns ganz kurz vor Corona kennen. Wir haben beide vorher schon als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler über ländliche Räume in Ostdeutschland gearbeitet, aber in der DDR. Und wir verstanden uns dann ziemlich schnell und haben dann überlegt, wir könnten doch mal was zusammen machen. Und dann war uns klar, wir wollen nicht DDR machen, weil das machen wir hauptberuflich. Also die Transformationsjahre, die interessieren uns ja auch. Und dann wollten wir was Positives machen sozusagen. Wir wollten nicht die Verlustgeschichten erzählen, sondern wir wollten erzählen von Neuem, von Aufbruch und Ähnlichem. Und dann diskutiert man so Sachen wie Autohäuser oder Videotheken und Ähnliches. Das sind so die Sachen, auf die kommt man erstmal. Bis Uta dann im April 2021 war das, durchs ländliche, südliche Brandenburg fuhr und mir ein Foto schickte von Patricks Sex- und Aquaristik-Shop.
Sex- und Aquaristik-Shop.
Sie sehen, das, wir haben einiges erlebt in den letzten Jahren.
Das klingt erstmal absurd. Wir werden, glaube ich, im Laufe der Stunde merken, dass das gar nicht so absurd ist, sondern fast schon wieder typisch. Was ist das für ein Sex- und Aquaristik-Shop?
Tatsächlich hat es einen ganz einfachen Hintergrund. Die Shops wurden gegründet, und zwar beide Shops auf dem gleichen Gelände. Man muss sich vorstellen, das ist ein Hof in Alleinlage, mitten auf dem Acker, zu Deutsch. Da ist nichts sonst, außer ein großes, ein landwirtschaftlicher Betrieb steht noch gegenüber, aber ansonsten ist da nichts. So, und als 1989, 90 die Wende kam, standen die Eltern des jetzigen Shopbesitzers vor der Frage, was machen sie denn eigentlich auf diesem Shop? Weil Vater war schon Frührentner, der hat Kaninchen gezüchtet auf dem Gelände, weil sich das in der DDR sehr gerechnet hat mit Kaninchen. Das war aber sofort vorbei. Also saßen die Mutter wurde schnell arbeitslos, saßen die auf ihrem Acker sozusagen, überlegten sich, was können wir hier machen? Naja, haben sie den Kanickelstall ausgeräumt und einen Sexshop reingeräumt, weil ja, da sieht man manchmal auch irgendwie Verbindungen, aber weil damit ließ sich einfach Geld machen. Und später kam die Mutter vor allem, hat den Sexshop verantwortet, und der Vater hat später Fische gezüchtet. Er ist sozusagen von den Kaninchen zu den Fischen gewechselt. Und inzwischen sind die Eltern beide verstorben, und Patrick Heidler, der dort jetzt arbeitet, hat dadurch Patricks Sex- und Aquaristikshop. Also das sind so Geschichten, die wir auch erzählen, wo man vielleicht ein bisschen Hintergrund auch für das bekommt, was man heute sonst gar nicht mehr sieht in der Entwicklung.
Frau Brettschneider, in der Tat, das sind ja, also Sie erzählen immer wieder Geschichten. Sie besuchen die einzelnen Erotikshops, Sexshops auf und befragen die Menschen, die diese Shops leiten. Wie seid ihr dazu gekommen? Sehr häufig sind das Familienbetriebe, was mich überrascht hat. Und eben durch die Bank erst mit der Wende entstanden, denn das hat mich völlig überrascht. Gemeinhin gilt ja die DDR als das sexuell viel offenere und freizügigere Land, aber Sexshops waren in der DDR verboten.
Genau, es gab sie nicht. Es gab nach Paragraph 125 der Strafgesetzordnung keine Pornografie in der DDR. Es durfte sie offiziell nicht geben. Es gab sie natürlich freilich. Aber damit war sozusagen dieser Markt nicht möglich. Und es gab aber großen Bedarf. Das haben wir auch an Briefen, die zum Beispiel an Beate Uhse gesendet wurden, gut ablesen können. Und man hat natürlich auch irgendwie durch Kontakte oder einfach unter der Hand von in Freundeskreisen und so weiter weitergegeben. Irgendwelche Magazine und alles Mögliche, was es in diesen Läden halt im Westen gab. Und mit dem Ende der DDR gab es plötzlich die Möglichkeit, all diese, ja, diese lustverheißenden Dinge zu erwerben und ewige Schlangen vor Sexshops, sowohl in der Provinz als auch in den Städten.
Es gab diese Möglichkeit, diesen Aufbruch, den Sie beschreiben. Das ist ja ein sehr, sehr positives Buch, das eben zeigt, was plötzlich möglich war. Aber sehr viele von diesen Menschen, die da Sexshops eröffnet haben, haben das ja auch getan, weil gleichzeitig ja wahnsinnig viel weggebrochen ist. Massenarbeitslosigkeit, auch rechte Gewalt. Also es waren ja gruselige Jahre. Sie schreiben an einer Stelle, glaube ich, von den Wunden und den Wundern. Mögen Sie mal vielleicht eine dieser Biografien herauspicken, um uns deutlich zu machen, was das für brachiale Umbrüche waren, die dazu führten, dass Menschen plötzlich sagten, Mensch, dann mache ich halt einen Sexshop auf.
Also wir haben zum Beispiel den wirklich auch sehr interessanten Laden in Lauchhammer aufgesucht und in Lauchhammer ist rundherum Tagebau und das war natürlich auch ein Tätigkeitsfeld, was nicht mehr so erfolgsverheißend war, dann relativ bald. Und der dortige Shopbetreiber, der hat ein Inserat in der Zeitung gelesen und da suchte ein Westdeutscher Investor, eine geschäftliche Unternehmung im Osten und es war irgendwie ganz offen und der hat sich dann entschieden, in seinem eigenen Haus eben mit diesem westdeutschen Kompagnon einen Sexshop aufzumachen und in Lauchhammer gab es anfangs sogar ein Sexkino, das bestand aus 5 Monoblockstühlen und einem Fernsehapparat samt VHS-Player. Also da war einfach der Umbruch in der Region sozusagen da. Es war aber keine absolute Gründung aus der Not heraus. Da gab es sicher andere Berufswege, die sozusagen das widerspiegeln. Aber es war ein Erspüren dessen, dass ein Geschäftsfeld, ein Wirtschaftszweig also am Absterben ist. Und er betreibt den Shop bis heute. Und die Regale, die man heute in Lauchhammer stehen sieht, sind noch aus der Gründungsphase. Also es hat sich einiges gerettet. Und es war auch der Zeitzeuge oder der Interviewpartner, der noch am meisten aufbewahrt hatte aus der Gründungsphase, zum Beispiel ein Schild, das auf einer Art Diele handschriftlich mit mikroskopisch kleiner Schrift geschrieben war und das zur Eröffnung an sein Haus befestigt werden sollte. Und er hat es aber ein bisschen verweigert, das hat also der Kompagnon geschrieben, weil er fand, das wirkte nicht professionell genug. Und also da waren wirklich auch Schätze zu heben und als wir mit dem Gespräch fertig waren, habe ich sozusagen die Rolle gewechselt. Das Buch ist in unserer Freizeit entstanden, das war unser Projekt in den Ferien. Aber dann habe ich ihm gesagt, dass wir großes Interesse hätten, dieses Schild in unsere Sammlung zu übernehmen für das Zeitgeschichtliche Forum. Und jetzt klebt da meine Visitenkarte hinten dran. Und wenn er sich irgendwann trennen kann, dann kriegen wir das für die Sammlung.
Ich drücke die Daumen.
Ich habe ihm versprochen, dass wir noch ein Bier trinken gehen, wenn das Buch da ist. Ich guck mal, was ich machen kann.
Dann, oder nach 2, 3 Bier kann man das Schild vielleicht auch besser mitnehmen. Sehr viele dieser Biografien, die ich da gelesen habe, haben mir unglaublich imponiert, weil das ein Unternehmergeist ist. Das sind Leute, die packen wirklich Gelegenheiten, die es kaum zu greifen gibt. Und die packen die trotzdem und die bauen sich da was auf. Herr Schulze, ich weiß nicht, ob Sie mal, Sie sind ja in Dresden geboren, leben jetzt schon ewig in Berlin, ob Sie einen dieser Provinz-Sexshops mal gesehen haben oder an welche...
Jetzt wird es persönlich, ja.
Diese... Ja, nee, erzählen Sie erst mal, ob Sie so einen Sexshop gesehen haben. Nee. Wenn Sie schon persönlich werden wollen.
Naja, ich erinnere mich, das ist natürlich, bestimmte Dinge brachen mit der Währungsunion im Sommer 1990, dann waren die plötzlich da. Das geht eben los mit Taxen. Plötzlich gab, vorher war es ganz schwierig, ein Taxi zu bekommen. Plötzlich gab es ganz viele Taxen. Und was ich eben sehr wahrgenommen habe, es gab überall Videotheken. Und in diesen Videotheken gab es dann, ich habe das erst gar nicht so richtig mitbekommen, aber da gab es dann eben auch hier und da, entweder war es ausgezeichnet oder es lief irgendwie noch so unter der Hand oder wie auch immer. Daran erinnere ich mich, dass es da irgendwelche Videos noch gab. Und ich erinnere mich auch, dass ein Kollege in die Zeitung dann so ein Video brachte und wir also unseren ersten Porno da gemeinschaftlich irgendwie nach Redaktionsschluss sozusagen sahen und das irgendwie ab einem gewissen Moment auch ein bisschen langweilig fanden.
Das finde ich jetzt aber auch schon wieder ganz typisch, denn sehr viele Ihrer Interviewpartner, Frau Bredschneider und Herr Schöne, berichten ja, dass die damalige Zeit wesentlich lockerer und offener gewesen sei und die empfinden ihre Kunden heute als regelrecht prüde. Also dieses, man guckt mit Kollegen nach Arbeitsschluss gemeinsam ein Porno, ist ja heute einigermaßen unvorstellbar. Was hat sich denn da verschoben? Ist es das Internet? Man muss nicht mehr in den Sexshop und wird deswegen prüde?
Nee. Das Internet spielt in vielerlei Hinsicht eine Rolle. Also zum Beispiel, also auch, das muss man auch erwähnen, für das eine ganz große Sterbewelle sozusagen der Shops. Als das Internet kommt, sterben ganz viele Shops weg. Natürlich haben auffallend viele Interviewpartnerinnen und Interviewpartner erzählt, dass die Welle langsam abebbt, dass durchaus wieder man in den stationären Handel geht, weil man dort schauen kann, gucken kann, anfassen kann und ähnliches.
Ich glaube, es war einfach was völlig Neues. Also man war neugierig darauf und ich meine, ich denke eben, dass sich mit 1990 alles geändert hat. Es hat sich eben nicht nur das Geld geändert und die Luft und das Wasser und die Kleidung. Es hat sich natürlich auch die Liebe geändert und das Verhältnis. Und im Osten hat natürlich Besitz und Geld in den menschlichen Beziehungen erstmal nicht so eine Rolle gespielt. Deshalb war also auch heiraten und scheiden war irgendwie alles sehr viel einfacher als danach. Und ich denke, das hat sich dann so mit der Zeit natürlich verloren. Aber erstmal war man auch neugierig, so wie man, glaube ich, erstmal auch zu einem Autohaus gegangen ist oder ich weiß nicht was.
Ich habe die Stimmung von damals auch so in Erinnerung, dass viele Menschen das Gefühl hatten, jetzt ist alles möglich. Wir müssen uns um althergebrachte Regeln nicht mehr so viel scheren, sondern wir können einfach mal das machen, was wir wollen.
Das sagte Herr Dirksen jetzt. Herr Schulze.
Ja, es waren praktisch, ich habe 1989, 90 als einen Wechsel von Abhängigkeiten und einen Wechsel von Freiheiten erlebt. Und für so einen kurzen Übergang gab es sozusagen die alten Freiheiten noch und die neuen Freiheiten. Und da passierte, glaube ich, so diese Gründung von diesen Sexshops und wo man einfach erstmal sehr neugierig und auch irgendwie unverschämt hinging.
Und eben mit diesem, ja, diese fast goldgräberhafte Stimmung, über die wir vielleicht auch noch ein bisschen reden wollen. Ich habe gerade gesagt, dass mir diese Biografien sehr imponiert haben und damit, Herr Schulze, möchte ich zurück zu Ihrem Buch kommen, denn eine der ersten Begegnungen, die Sie dann hier im Ruhrgebiet haben, ist erstaunlicherweise jetzt gar keine typische Ruhrgebietsbegegnung, sondern mit einem Menschen, von dem Sie uns vorhin schon gesagt haben, er ist hier und er hat heute Geburtstag. Mit einem Menschen, der im selben Jahr wie Sie, 1962, und zwar auch in der DDR geboren ist. Was hat er Ihnen erzählt?
Naja, wir haben über sehr viele Dinge gesprochen, aber relativ schnell kam, also wie kommt jemand aus Lützen bei Leipzig nach Mülheim, beziehungsweise zuerst nach Dortmund? Und er hat mir dann seine Fluchtgeschichte aus dem Sommer 89 anvertraut und hat dann versucht, über die grüne Grenze zu gehen. Da haben sie ihn geschnappt und auch die Hölle heiß gemacht und dachte, jetzt ist alles zu Ende. Dann haben sie ihn aber einfach nur nach Budapest zurückgeschickt. Dort traf er dann auf Rumänien, die auf dem halben Wege nach Westen waren, und auf Österreicherinnen, die ihm geholfen haben. Er ging zur Botschaft, die sagten, kannst ein Pass kriegen, aber das nützt dir nichts, kommst du nicht raus. Dann ging es darum, dass man jemanden findet, der ihn über die Grenze schleust. Also alles irgendwie klappte nicht. Vom Westen wurde er nochmal von seiner Frau nochmal in die Botschaft geschickt. Und dann erinnert er sich an einen, der sagt, dem sah ich doch irgendwie ähnlich. Und dann sucht er den in Budapest, also praktisch einen aus der Bundesrepublik, findet ihn auch absurderweise. der gibt ihm nach vielem Hin und Her seinen Pass und er trampt über die ungarisch-österreichische Grenze und sagt, oh Gott, wenn die jetzt also bis zum Visum gucken, das sieht doch völlig anders aus. Er muss sich auch irgendwie anders frisieren lassen und als er die Haare abschneidet, ist es plötzlich weiß statt braun, also ist ja Sommer. Aber er kommt durch, ein Ungar nimmt ihm im Auto mit.
Und nicht ahnend, was er tut?
Weiß nicht, was er tut. Und als er ihm sagt, sie haben gerade einem Bürger in die Freiheit verholfen, schreit der Ungar auf und muss sofort seinen Vater irgendwie anrufen und sagt, ich bin ein Held, dein Sohn ist ein Held, ich habe einen in die Freiheit gebracht. Und dann kommt er eben im Westen an und sagt, seine Frau, nee, mit uns beiden ist es nicht mehr so. Und er schickt ihn nach Gießen ins Aufnahmelager. Und irgendwann, und das fand ich jetzt sehr bemerkenswert, dass er mir das erzählt hat, fühlt er sich völlig alleine im Westen, obwohl er ja alles dran gesetzt hat, das zu tun und hat auch Gründe gehabt, warum er gegangen ist und hat alles aufgegeben, bis auf das, was er im Rucksack hat und ruft dann die DDR-Vertretung an und sagt, würdet ihr mich wieder zurücknehmen? Und ich sage, ja. Und er sagte, gehe ich straffrei aus? Ja, ja, na klar. Und gebt er mir das schriftlich und da kommt offenbar keine Antwort. Und damit hatte sich das erledigt. Und dann ist er eben schönerweise in Berlin West, als die Mauer fällt, was glaube ich dann...
Gerade für eine Schulung, oder?
Für eine Schulung.
Ja. Trotzdem ist jetzt ein bisschen diese Entwurzelung, glaube ich, deutlich geworden, wie sehr einen das quälen muss, Herr Baumeier, wenn man dann da anruft und fragt, nehmt ihr mich denn zurück? Und es kommt noch eine weitere Etappe, dann nämlich eigentlich super Job bei RWE hier im Ruhrgebiet, aber auch hier ist dann ja Strukturwandel.
Naja, wir haben uns ja kennengelernt, wo er sagte, Mist, jetzt ist irgendwie, ich hatte tolle Arbeit, habe mit ganz vielen Betriebsrat gegründet und hatte, ich weiß nicht wie viele Leute, hunderte unter mir und war eine tolle Arbeit, aber irgendwie jetzt wird man nicht mehr gebraucht und dann sucht man natürlich, wo wird man gebraucht und natürlich wird man gebraucht und mit vielen, also in Mülheim-Stürum, mit Bürgerinitiativen und auch irgendwie anderer Arbeit, aber es war, also ich traf Michael in dem Moment, wo er gerade so ein bisschen auf der Kippe war. Aber zum Glück hat er eine starke Frau hinter sich und wir haben sehr schöne Ausflüge zu dritt gemacht.
Das ist schön. Ich finde trotzdem wirklich sehr beeindruckend, wie an diesem Leben eben wirklich so viel an Umbruch, Transformation, quasi menschgewordener Strukturwandel deutlich wird, wenn ich das so, ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht krumm, wenn ich das so sage. Wenn wir nochmal zurückkommen zu Ihrem Buch, Herr Schöne und Frau Bretschneider, ich muss da ganz besonders an das Ehepaar Mosig denken. Die haben einen Shop in Zwickau. Und die Frau, das ist so eine richtige Macherin. Aber auch, was die alles erlebt hat mit Arbeitslosigkeit, mit Umschulungen, um aus der Statistik raus zu sein. Dann hat sie tatsächlich eine Stelle angenommen in einem Sexshop. Aber auch das, was war das für eine Stelle? Kein Arbeitsvertrag, kein Urlaub, die Überstunden nicht bezahlt. Mögen Sie mal beschreiben, diese Zeit, was ist daran typisch für diese Jahre?
Ich dränge mich jetzt mal vor, weil ich diese Geschichte geschrieben habe. Wir haben ja das geteilt sozusagen. Ein Abschnitt in der Geschichte heißt tatsächlich als Zitat von Frau Mosig, ich wäre auch eine gute Gouvernante geworden. Also man muss sich Frau Mosig wirklich als sehr durchsetzungsfähige Frau vorstellen, die eine klare Weltmeinung hat sozusagen. Sie hat, und das finde ich geradezu berührend, ihren Mann an ihrer Seite, auch im Laden, der nun das totale Gegenteil ist, der sie erdet sozusagen. Für mich ist immer das Bild der Luftballon, der so flattert und unten hält der Mann fest, damit er nicht wegfliegt. Und Frau Mosig hat tatsächlich 92, 93 von ihrem Mann die Zeitung über den Frühstückstisch geschoben bekommen, in der die Annonce war, wir suchen jemanden für den Sexshop. Das war eine Kette, das war also nicht privat. Und sie war dann sehr schnell sehr unzufrieden. Sie war nämlich vorher Lehrerin. Aber auch das war ja ein totaler Umbruch und ich gebe zu, ich habe, als wir das Gespräch geführt haben, für einen Moment gedacht, die war bestimmt so systemnah, dass sie aus dem Lehrerberuf raus musste, was aber tatsächlich nicht der Fall war, sondern sie ist einfach mit den starren Strukturen nicht klargekommen sozusagen. Und auch in dem Sexshop, wo sie dann als Angestellte arbeitete, wollte sie mit Pioniergeist die Dinge verändern. Das ist sie aber nicht mit durchgedrungen. Und daraufhin hat sie dann irgendwann entschieden, selbst einen Laden aufzumachen, 1995, glaube ich, der immer noch existiert. Und da vielleicht mal einen kleinen Schwenker, weil wir ja auch über Probleme gerade geredet haben. Dort haben wir tatsächlich den Fall, da hat sie auch sehr offen drüber gesprochen. Und ich war geradezu gerührt, als wir die Genehmigung bekamen, das auch veröffentlichen zu dürfen. Also sie ist der eine Fall, wo es wirklich ganz schlimme Mobbing-Vorgänge gegen ihren Sohn.
Gegen den Sohn in der
gegen
Schule.
Gegen den Sohn, weil die Mutter war sozusagen die Schlampe der Stadt. Kinder können ja sehr grausam zueinander sein. Und da ging es tatsächlich so weit, die mussten den Jungen von der Schule runternehmen, der musste die Stadt verlassen und im Internat in der nächsten Großstadt dann seinen Schulweg beenden. Er hat das halt überstanden, er hat das auch gelesen, hat uns das auch genehmigt, dass wir das schreiben dürfen. Aber wir sehen hier gibt es ganz unterschiedliche Brüche, Verwerfungen. Und das ist hier eben der Fall, dass der Sohn da tatsächlich unter dieser Berufssparte seiner Mutter leiden musste. Also von wegen, wir sind alle so offen und verklemmt, beides gleichzeitig, auch im Osten. Insofern haben wir hier tatsächlich Problemlagen auch auf vielen Ebenen. Ja.
Tatsächlich aber sagten Sie auch gerade schon, das ist eher die Ausnahme. Ich war ganz überrascht, dass viele andere auch sagten, so naja, als meine Kinder kleiner waren, habe ich halt gesagt, ich verkaufe Schlüpper. Aber als sie dann älter wurden, gut, dann wussten die das. Aber auch in der Schule, kein Problem. Elternabend, kein Problem. Hat Sie das überrascht bei der Recherche?
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man so einen Beruf so auch so ein bisschen von sich fernhalten kann und das eben auch zu einem, ich sag mal, normalen Verkaufsberuf macht, weil das, glaube ich, sonst, das reflektiert einer unserer Interviewpartner aus Leipzig, Max Walter, sehr, dass es natürlich was mit einem macht, wenn man den ganzen Tag irgendwie diese Produkte anguckt und auch die Darstellung von Mann und Frau oder das Frauenbild und so weiter. Und ich glaube schon, dass es sozusagen zum Gelingenden selbst dazugehört, das irgendwie fernzuhalten und möglichst normal zu kommunizieren, dass es ein möglichst normaler Alltag ist mit diesem Laden. Aber wir haben das, selbst wenn wir da irgendwie aus so einem Laden rauskamen, wurden wir irgendwie angesprochen, angelacht, angehupt, irgendwas. Also, dass das nicht
Radfahrer, ganz... Radfahrer, der einmal rief, ich hab's gesehen.
Genau, dass das nicht ganz normal ist, das ist irgendwie auch klar. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, um das machen zu können, das so ein bisschen auch fernzuhalten. Und das gelingt den einen oder der anderen besser. Und das Beispiel, was Sie genannt hatten, war Oschatz. Und da war es auch wieder eine Familiengeschichte. Und die Schwester hat von der Mutter den Schreibwarenladen bekommen und die Interviewpartnerin eben den Erotik-Shop. Und insofern hatte das auch eine Verkaufstradition in der Familie. Und sie schilderte das völlig unproblematisch, auch im Kindergarten- und Schulumfeld, andere Eltern. Das mag so sein, aber ich glaube nicht, dass es völlig verwerfungsfrei ist. Also das ist einfach kein alltäglicher Verkaufsjob, sondern es ist schon special.
Das waren jetzt so ein bisschen Unterschiede in Biografien. Es gibt aber auch vieles, was immer wieder wie so ein Muster sich wiederholt. Und Sie nannten jetzt gerade, dass diese Familie sowohl einen Sexshop als auch einen Schreibwarenladen hat. Wir haben vorhin schon von der anderen Familie gehört, die einen Sexshop und einen Aquaristikladen hat. Das scheint was Typisches zu sein. Ne? Die Sexshops an sich, die reichen nicht. Die stehen fast alle auf zwei Beinen, diese Familien, oder?
Genau, also das war uns überhaupt nicht bewusst, als wir in dieses für uns völlig unbekannte Feld aufbrachen, haben wir gedacht, oh meine Güte, im Internet, da stehen 1000 Erotikshops, meist mit irgendwelchen Namen, mit Vor- und Nachnamen und dann Erotikshop Jörg Meyer oder sowas, überall. Und dann haben wir angerufen und die Nummern gab es nicht mehr. Also wirklich sehr, sehr viele, ja, nicht mehr vorhandene Erotikshops, die das Netz noch kennt, aber die es nicht mehr gibt. Und wir haben irgendwie dann gemerkt, es wäre eine aussterbende Art oder eine fast schon ausgestorbene Art dokumentiert haben. Das war uns am Anfang nicht bewusst. Und die Shops, die wir finden konnten, die mit uns gesprochen haben, die Inhaberinnen und Inhaber, die sind im Moment so auskömmlich, so erfolgreich auch in Teilen, weil sie sich eben breiter aufgestellt haben. Und das mag einmal der Verkauf von Koi-Karpfen, der sommers boomt, während der Erotikshop eher im Winter das Geschäft sichert, sein. Das kann aber wie in Zwickau eben auch zum Beispiel die Spezialsparte BHs in riesig großen Größen sein, die da quasi wirklich auch eine orthopädische Funktion erfüllt und von Ärztinnen und Ärzten empfohlen wird. Also es sind oft andere Berufszweige noch, die da reinspielen oder zumindest Spezialsegmente, die es ermöglichen, dass die Shops noch existieren.
Was jetzt nötig wird, nachdem es davor, ich habe das vorhin schon mal gesagt, diese Goldgräberjahre gab. Das waren eigentlich nur 3-4 Jahre, aber da erzählen Ihnen Gesprächspartner rosige Geschäftsgeschichten, die mag ich ja fast gar nicht glauben. Also einer behauptet, er habe da an manchen Tagen 10.000 Mark Umsatz gemacht.
Also die Stimmt ersten das? Jahre waren goldene Jahre. Die haben Geld verdient ohne Ende, muss man sagen. Also das ging aber tatsächlich eben nur bis Mitte der 90er Jahre. Dann bricht das ab. Also
diese Goldgräberjahre sind auch deswegen, weil die auch wirklich sowas völlig Irres haben, weil allein die Beschaffung irgendwie mit dem PKW in Westen rüber, großen Sack Bargeld dabei, weil die im Westen nicht auf Rechnung verkaufen wollten. Beschreiben Sie mal, was sind denn da so die typischen Geschichten, die Sie erzählt bekommen haben?
Naja, wir dürfen nicht vergessen, wir bewegen uns ja noch in einem völlig anderen Umfeld in den frühen 90er Jahren. Wir haben eben noch kein Internet, wir haben noch nicht mal Telefone in der ehemaligen DDR flächendeckend. Wir haben keine Kontakte in den Westen erstmal, obwohl der Westen in vielen Punkten auch Bezugspunkt dann wird. Sei es, was wir schon zu Lauchhammer hatten, dass da jemand kommt und investieren will. Aber da sind dann Geschichten, wo die Leute eben nach West-Berlin fahren. Damals gibt's ja noch Telefonzellen mit Telefonbüchern drin und einfach anfangen, die Sexshops abzuklappern, um irgendwie Kontakte zu kriegen. Oder der Herr Otto aus Lauchhammer, von dem vorhin ja schon mal die Rede war, der musste seine Bestellung per Telefon durchgeben in den Westen. Aber der hatte kein Telefon. Das heißt, der ist zum öffentlichen Fernsprecher gegangen und hat dann 10-stellige Bestellnummern stundenlang durchgegeben. Zwischendurch ist er rausgegangen, hat eine geraucht, ich weiß nicht, ob er geraucht hat, weil da stand ja schon eine Schlange, es waren ja auch viele andere Leute aus Lauchhammer, die telefonieren wollten. Also wir reden da über wirklich wilde Zeiten. Wir haben auch einen Fall, da schimmert so durch, das ist aber auch durch und durch Geschäftsmann, der hat sich anfänglich gar nicht so um so Fragen wie Steuern und Ähnliches gekümmert, weil kannte man ja in der DDR nicht so richtig sozusagen. Das fällt ihm dann ganz schön auf die Füße. Also der zwischendurch beliefert dann noch halb Polen, also weil der ist dann auch gleich noch expandiert und dann geht der in die Pleite, rappelt sich aber wieder auf, ist nebenbei, macht in Versicherungen und Ähnliches, also das ist sein zweites Standbein. Ich weiß leider nicht mehr, vielleicht kurz abschließend, ich weiß leider nicht mehr, was ich erwartet habe, als wir mit diesem Projekt anfingen, auf welche Menschen ich da treffen würde oder Ähnliches. Aber das waren wirklich einerseits Abenteurerinnen, andererseits einfach Unternehmerinnen, Unternehmer, Kaufleute, weil ja immer so schnell gesagt wird, naja, da im Osten nach 40 Jahren Sozialismus, die sind alle in der Herde getrottet und keiner hatte, die sind wirklich auch ins Risiko gegangen, weil, Sie haben es schon angedeutet, die haben in aller Regel von der örtlichen Bank keinen Kredit bekommen, weil Igitt, was ist denn das für ein Geschäft, da steigt die Bank nicht ein. Im Westen mussten sie eigentlich alles immer auf Vorkasse bezahlen, weil hat man auch nicht auf Kommission bekommen, weil man wusste ja nicht, ob die Ossis zahlen können am Ende. Also das waren wirklich Leute, die ins Risiko gegangen sind und ganz nebenbei, und das möchte ich zumindest auch mal sagen, sind das alles total nette Leute. Also da ist nichts mit, was man vielleicht die Vorstellung hat, Rotlicht und Goldketten und Ähnliches. Nein, das sind Kaufleute. Und das fand ich schon beeindruckend. Im hohen Maß an Eigeninitiative, der eben offensichtlich durch 40 Jahre Sozialismus zumindest nicht ganz platt gemacht wurde.
Also ein stolzer Berufszweig, während gleichzeitig sehr viel anderes zusammengebrochen ist und entwertet wurde. Das ist ja so ein Schlagwort, Herr Schulze, das hören wir auch immer wieder, das völlige Entwerten kompletter Lebensleistungen. Und da machen Sie sich hier im Ruhrgebiet auf die Suche und gucken, wie ist das eigentlich hier, und stellen hier fast so ein bisschen das Gegenteil fest, dass irgendwie die Malocher, jetzt wo es sich nicht mehr gibt, fast mehr geehrt werden als früher. Habe ich jetzt arg zugespitzt?
Nee, also mein einziger, ich würde jetzt nochmal sagen, Streit, den es hier gab, weil das fast schon zu hoch gegriffen ist, war, dass ich was über die Ruhrpott-Jungs schreiben sollte. Und sagte ich, Leute, ich habe keine Ahnung, was die Ruhrpott-Jungs sind. Ich habe zwar hier einige Leute getroffen, aber kann ich jetzt nicht sagen, dass das sowas Spezielles ist. Das ist mir halt individuell gegenübergetreten. Und natürlich hat ein Stahlarbeiter in Eisenhüttenstadt mit einem in Duisburg sehr, sehr viel mehr gemein als ich mit jemandem hier, also man sitzt ja auch in so einem gewissen sozialen Käfig und kommt da nicht.
Gut, aber Sie wurden ein halbes Jahr bezahlt, Sie mussten das schreiben, ne?
Naja, ich musste am Ende ein Buch abgeben oder irgendwas. Ich hätte auch einen Sonettenkranz abgeben können, dass das so ein dickes Buch geworden ist. Ich hätte auch gerne noch weiterschreiben können. Also das, man kommt da schwer an ein Ende. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass diese, ich meine, was es wirklich gab, und das war, das habe ich sehr so empfunden, 1990 gab es eine Entwertung, zumindest habe ich es im Osten so gesehen, der Arbeitenden, die also mit ihren, auch mit ihren Händen und ihrem Körper arbeiten. Da gab es eine große Entwertung, weil die waren plötzlich vorhanden. Die gab es dann plötzlich auf der ganzen Welt. Also die Globalisierung setzte ein und weiter im Osten war es noch billiger und so weiter. Also man war im Herbst 89, Anfang 90 das Subjekt der Geschichte und plötzlich ist man ein Jahr später eine überflüssige Arbeitskraft. Und hier fiel mir auf dieser Kult um den Malocher. Und kriegte dann relativ schnell mit, dass welche sagten, deren Familie hier ist, also einerseits schon so ein Stolz auf diese Arbeit, aber doch bitte nicht das, was jetzt passiert irgendwie, also man nehme es mir nicht krumm als Dortmund-Fan, aber bei Schalke das Steigerlied, da sagte ja mein Opa, der wäre wahnsinnig geworden, der wollte doch jetzt nicht noch, wenn er endlich aus dem da weg ist, aus der Kohle, dann auch noch am Wochenende irgendwie das Steigerlied hören oder irgendwas damit identifiziert werden. Und es ist natürlich in dem Moment, wo das verschwunden ist, wird das auch idealisiert. Und andererseits ist es natürlich schön, dass es so eine wirklich so, dass man sagt, da kommt der Reichtum her. Nur das haben wir sozusagen outgesourced.
Sie schreiben einerseits eigentlich ein bisschen bewundernd, dass hier eine ganze Region der harten körperlichen Arbeit die Wertschätzung entgegenbringe, die sie verdient. Dann schreiben Sie aber auf der anderen Seite auch, je demonstrativer die Wertschätzung, desto misstrauischer darf man sein. Also wie misstrauisch sind Sie da hier gegenüber all der Industriekultur und den Denkmälern im Ruhrgebiet?
Ja, einerseits ist schon eine große Bewunderung. Ich meine, wer wird nicht irgendwie gerne zur Zeche Zollverein und. Es gibt ja so viele Sachen, wo ich nur einen Bruchteil davon wahrgenommen habe. Und man bekommt schon eine Vorstellung, was ein Alltag vor schon auch 30 oder vor 40 oder noch früher bedeutet hat, wie hart das war und dass das immer noch erstrebenswert war im Vergleich zu irgendwie auf dem mecklenburgischen Kartoffelacker zu sein. Also deshalb kamen ja die Leute hierher, weil es doch eine gewisse, war hart, aber doch eine gewisse Schutz und Regelung und irgendwie klar, dass sie Geld verdienten. Das gibt es aber auch viele Stimmen, die hier im Ruhrgebiet natürlich sind und sagen, naja, wir müssen sehen, dass diese Industriekultur, dass das schon irgendwie eine neue Politisierung erfährt, weil damit lösen wir nicht die Probleme, die wir jetzt haben und die auch neu kommen. Also was ich erwähnte mit den sogenannten Problemimmobilien, was natürlich auch Problem ist, wie gehen wir mit Menschen um, die hierher kommen, weil sie es woanders nicht aushalten und teilweise eben selbst hier als Schlepper oder hier rankommen und über den Tisch gezogen werden. Aber natürlich gibt es da, wenn man hierher kommt und nicht wegen der Arbeit hierher kommt, gibt es Probleme. Und also insofern, und ich meine, es gibt ja hier dieses fürchterlich vielleicht zutreffende Wahlplakat von einem, der in der SPD gewesen ist und sich da in so einem Arbeitstitel ablichten lässt und im Herzen so zieht, deshalb jetzt AfD. Also das beschreibt ja die sozialen Probleme und dass die AfD da nicht die Lösung ist, darüber muss man, glaube ich, nicht reden, aber das ist der Sache, der wir uns zu stellen haben, also diese soziale Gerechtigkeit und ich meine, das ist ja nicht ad acta gelegt, damit löst man nicht alles, aber so eine gewisse Grundsicherheit, die ist, glaube ich, früher im Westen und auf eine andere Art im Osten oder im Osten und auf eine andere Art im Westen gegeben hat, das ist etwas, was erodiert und Das sieht man hier.
Herr Dixon, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, wie das so ist, wenn jemand von außen kommt und auf einen guckt, wie hilfreich das sein kann. Jetzt in diesem Falle diese Skepsis gegenüber der demonstrativen Wertschätzung des Arbeitertums. Was können Sie damit anfangen?
Naja, es gibt im Ruhrgebiet auch mittlerweile eine gewisse Skepsis gegenüber dem Kult der Industriekultur sozusagen. Und ich würde zu den Ersten gehören, die sagen, Industriekultur ist eigentlich eine Contradictio in adjecto. Zumindest würde Adorno das sagen. Also Kultur auf industrielle Art und Weise herzustellen, ist, glaube ich, gar nicht möglich, sondern das geschieht auf andere Weise. Und ich glaube, das ist eben auch sowas, was ich vorhin schon erwähnt habe, diesen Aspekt der Verherrlichung der Arbeit, dass das vielleicht auch Kehrseite eines schlechten Gewissens sein könnte oder die Frontalseite einer Politisierung, einer falschen Politisierung. Der Gedanke ist uns in der Intensität eben noch nicht gekommen. Das ist einer der Gedanken, die ich in Ingo Schulzes Buch neu gefunden habe. Und es ist tatsächlich ja so, dass wir im Ruhrgebiet lange Zeit halt wirklich einen verstärkten Respekt vor körperlicher Arbeit hatten und als Kehrseite ein Misstrauen gegenüber jeder intellektuellen Leistung. Es gab lange Zeit eine richtige, regelrechte intellektuellen Feindlichkeit im Ruhrgebiet. Wer nur nachdachte, war nichts wert. Das hat sich ja mittlerweile verkehrt, würde ich sagen. Das ist anders geworden durch meiner Meinung nach die größte Leistung, die hier im Ruhrgebiet vollbracht worden ist, nämlich die Akademisierung, die Hochschullandschaften, die es geschafft haben, dass heute so viele Leute im Ruhrgebiet studieren, wie früher im Bergbau waren.
Oh, da zeigt sich wieder, genauer hingucken ist hilfreich. Herr Dirksen, als Sie gerade sprachen von dieser Kehrseite des schlechten Gewissens, da hat Herr Schöne genickt. Und Herr Schöne, Sie sind in Stassfurt geboren und da war ich noch nie, aber Wikipedia behauptet, das sei die Wiege des Kalibergbaus. Wie erleben Sie denn da die Wertschätzung gegenüber der Arbeit?
Ich würde Ihre Frage gern beantworten, kann ich aber nicht, weil ich in Stassfurt vor 40 Jahren oder so weggezogen bin. Ich kann aber etwas anderes sagen und da trifft man sich vielleicht auch wieder mit dem Ruhrgebiet. Ich war neulich tatsächlich mal wieder da und ich muss ganz offen sagen, ich war entsetzt. Die Stadt atmete, und ich sage das mit Liebe im Herzen, das ist meine Geburtsstadt, dass ich nicht falsch verstanden werde, die Stadt atmete tatsächlich so eine Aura von Trostlosigkeit, von Leerstand, von ja nirgends Zukunft sozusagen. Und das sind auch Dinge, über die wir jetzt 35 Jahre nach der Wiedervereinigung oder wie auch immer man das jetzt packen will, auch mal drüber nachdenken muss. Das ist abgehängte Gebiete und das ist ja in Ostdeutschland wie in Westdeutschland so, überall gibt. Und was macht das eigentlich mit den Leuten, wenn die Arbeit weggeht? Man muss neue Regelungen finden, wie gesagt. Und deswegen nickte ich jetzt wahrscheinlich auch. Da werden wir in Zukunft viel drüber nachdenken müssen, weil auch bis hin zu politischen Verwerfungen, die wir haben, die haben ja damit zu tun, unter anderem eben, dass das eben in manchen Regionen nicht so viel Zukunft ist wie in anderen Regionen. Und da ist es tatsächlich so, dass ich entsetzt und nahezu traurig war.
Kann man da aber bei aller Skepsis...
Darf ich da ganz kurz noch einhaken? Weil,
gerne, Herr Schulze.
Weil bei Kalibergbau fällt einem natürlich sofort Bischof Verrode ein und informiert. Also gucken Sie einfach mal Bischof Verrode, was da passiert ist. Es ist so eine lange Geschichte, ist aber eine der fürchterlichsten Geschichten, wie etwas niedergemacht worden ist, was wirklich eine Zukunft gehabt hätte.
Bei aller Skepsis gegenüber demonstrativer Wertschätzung der Arbeit, Herr Schulze, wenn wir das jetzt gehört haben, gibt es dann da doch was, wo man sich vom Ruhrgebiet eine Scheibe abschneiden könnte?
Also ich hab immer Schwierigkeiten mit so Pauschalisierungen, aber das war das, was ich schon wusste und was einen hier so getragen hat, dass man sich wirklich darauf verlassen konnte, dass man als Gast willkommen ist, dass man eingeladen wird, dass das mit einem gesprochen wird und dass man sich eben durchaus streitet. Aber das war, ich bin wie gesagt so herumgereicht worden, wie gesagt, ob das der Polizeipräsident AD war oder ob ich, dass mich jemand einlud und sagt, kommen Sie doch mal und gucken Sie sich an, wie die Wasserwerke funktionieren. Und als ich das so fast kapiert hatte, sagte ich, jetzt musst du aber noch die Kläranlage in Bottrop angucken. Und so kam ich zur Emscher.
Und fragen sich ja ein bisschen, warum es Ruhrgebiet heißt und nicht Emschergebiet.
Ne? Das ganz sicher, weil natürlich die Ruhr ist ja wirklich, also Kettwig viel idyllischer. Ich habe so irgendwie über Kettwig geschrieben und dachte, ich war mir ganz sicher, da Weinberge gesehen zu haben. Aber dann sagten die alle, nee, da hast du dir irgendwas eingebildet. Aber das war natürlich so, für mich war das so idyllisch. Da mussten Weinberge sein.
Also die Ruhr fließt im Grunde so südlich am Ruhrgebiet vorbei und ist ein Traum, muss man sagen. Aber im Ruhrgebiet selber ist die Emscher.
Ja, und das ist natürlich irgendwie etwas, wo man auch begeistert ist. Also diese Renaturierung der Emscher für, ich glaube, 5,6 Milliarden, also diese, wie heißt das, Töttelbeck, also wirklich.
Das Publikum hat geholfen, ja.
Ja, danke. Ich bin ja nur Gast. aber also, dass man wirklich bis in die 90er Jahre hinein so einen stinkenden Abwasserfluss, der sozusagen gelitten hat und jetzt wandelt man den um. Und das ist sozusagen wirklich eine enorme Anstrengung des Gemeinwesens, dass das gelingt. Und was dazu alles notwendig ist, ist schon verrückt. Und jetzt gibt es ja tatsächlich an der Emscher gibt es jetzt ein bisschen Weinberge, das darf man sagen. Aber wenn man sich das dann anguckt, bei uns ist die Kohle, also sprich hier im Ruhrgebiet, die Kohle stillgelegt. Aber wir brauchen natürlich immer noch Kohle. Die holen wir uns jetzt gerade nach dem Ukraine-Krieg aus Kolumbien und machen eben dort die Gewässer kaputt. Und irgendwo, irgendwann kommt kommt die Emscher, fließt die irgendwann auch über den Rhein und irgendwann treffen die sich wo im Atlantik. Also insofern ist, was hier toll ist, wir müssen es eben trotzdem auch sehen, was bedeutet das global. Und wenn wir jetzt kommt mal, also Ruhrgebiet war für mich einfach auch ein Beispiel, aber war so was Konzentriertes, aber dass wir natürlich die Dinge, wie wir in einem Lieferkettengesetz, das wir ja leider Gottes irgendwie nicht so beschließen wollen, sich ansehen muss. Also wir hängen mit allem zusammen und brauchen diese Weltinnenpolitik. Entschuldigen Sie dieses große Wort.
Wenn ich es ein bisschen von diesem großen Wort wieder runterbreche, Sie sprachen davon, wie leicht es das Ruhrgebiet einem macht, ins Gespräch zu kommen, Menschen kennenzulernen. Sie waren auch, im Grunde fast alle Leute, die Sie getroffen haben, haben Sie im Stadion getroffen und waren immer auf dem Weg dahin dann schon irgendwie per Du. Ein anderes Ding wäre Sophie Schönberger, Juraprofessorin in Düsseldorf, mit der habe ich mal gesprochen, die hat gesagt, so richtig gut für die Demokratie sind eigentlich die Trinkhallen im Ruhrgebiet.
Ja, das ist ein Witz, das Trinkhallen zu nennen, diese Kioske, also...
Das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, aber dieser Gedanke, bringt das Ruhrgebiet Menschen zusammen und ist deswegen echt eine feine Sache für die Demokratie?
Natürlich ist es immer gut. Also ich finde es schon einen Wert an sich, wenn man sich in einem Raum begegnet und miteinander spricht und weiß, wie der andere aussieht und vielleicht sogar noch den Namen. Das ist, glaube ich, schon eine Voraussetzung für Demokratie. Also wir merken ja, wie schwierig das mit der Virtualisierung ist. Die hat in vielen Dingen ihre Berechtigung und war ja auch in zwei Schulen. Und da gibt es wirklich tolle Beispiele, wo das ihren Platz hat. Aber sozusagen diese Begegnungen zu schaffen und sich dann eben auch wirklich miteinander auszuhalten. Also wir hatten auch durchaus, also ich hatte mit eigentlich fast allen, die mir etwas erzählt haben, habe ich mich durchaus auch gestritten schon. Aber ich finde das richtig, was Sie sagen. Also man braucht diese Begegnungsstätten da ohne geht Demokratie auf keinen Fall. Aber das allein reicht auch nicht.
Das sagt Ingo Schulze, der zu Gast im Westen war und seine Erinnerungen aus dem Ruhrgebiet aufgeschrieben hat. Auch bei uns, Uta Britschneider und Jens Schöne. Mal gucken, ob sie sich auch so ein bisschen zieren mit so pauschalisierenden Antworten. Aber kann man sich von diesen tollen Leuten, die diese Sexshops gegründet haben und die führen, kann man sich auch von denen ein Scheibchen abschneiden? Können wir was von denen lernen, Frau Britschneider?
Also ich finde, da bleiben in Regionen, die von Abwanderung gezeichnet sind und in denen eben auch die Infrastruktur sozialer, kultureller und was einfach Medizin und Nahversorgung und sowas anlangt, ganz schön mau aussieht. Das finde ich auf jeden Fall mutig und stark. Und dort in Zeiten des Internethandels ein ganz analoges Angebot zu machen, finde ich auch absolut bewundernswert und tough. Und ich glaube auch tatsächlich, dieses jeden Tag wieder den Laden aufsperren, obwohl man weiß, dass vielleicht nur drei Leute kommen, das ist irgendwie was, das finde ich auch ziemlich gut, dass sie das immer noch machen und wir wünschen uns, dass es die Shops, die wir besucht haben, noch ganz lange gibt.
Herr Schöne, welches Scheibchen lassen Sie? Herr Schöne, welches Scheibchen schneiden Sie ab?
Vielleicht kein Scheibchen, sondern eine Idee, um das hier mal alles irgendwie zusammenzubinden. Ich habe gerade überlegt, Uta, vielleicht sollten wir die nächsten zwei Sommerurlaube in Trinkhallen im Ruhrgebiet verbringen. Da wäre das nächste Projekt schon geboren. Ne?
Das klingt gut und auch auf das Buch würde ich mich sehr freuen. Das, über das wir jetzt gesprochen haben, das heißt aber Provinzlust Erotikshops in Ostdeutschland von Uta Britschneider und Jens Schöne. Auch bei uns Jens Dirksen, Kulturchef der WAZ. Welches Scheibchen von all dem Gehörten schneiden Sie sich ab?
Ja, diese Mentalität des Wiederaufstehens beziehungsweise des Erfindungsreichtums und der Ideenproduktion. Also was mir sehr vertraut vorkam, deswegen werden Sie mit dem Trinkhallen eigentlich ein sehr verwandtes Forschungsobjekt haben. Also was mir sehr vertraut vorkam bei den Menschen, die Sexshop in der Provinz im Osten betreiben, ist der Pragmatismus. Den gibt es hier absolut identisch genauso. Ich kann mir nur vorstellen, dass bei den Trinkhallenbesitzern und Besitzerinnen im Ruhrgebiet noch unterschiedlichere Lebensläufe, noch buntere Lebensläufe dahinter stecken könnten. Insofern machen Sie das mal.
Da bin ich sehr gespannt auf diese Bücher. Jens Dirksen, Uta Britschneider, Jens Schöne und Ingo Schulze. Vielen herzlichen Dank. Das war's für heute von der Lesart. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie dabei waren, egal ob Sie uns per Radio hören, per Podcast oder in der DLF-Audiothek-App oder eben hier direkt im Essener Grillo-Theater. Tschüss und bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF-Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.